Kreisen und an Ihnen. Sie haben die Möglichkeit, den Referenten noch Fragen zu stellen. Wir haben noch Zeit, ich würde sagen, bis 10 Uhr oder etwas nach 10 Uhr. Die Referenten, wir möchten noch was essen gehen.
Sie vielleicht auch.
Sie vielleicht auch, aber eine halbe Stunde können wir uns noch geben. Darum, weil nicht so viel Zeit ist, denke ich, verzichten wir vielleicht auf ein Gespräch am Podium und gehen gleich ins Publikum und ich bitte Sie gleich, wenn Sie Fragen haben, Fragen zu stellen. Ja, da, bitte.
Dass der Mensch, der Mensch, überwiegend in der Gegenwart lebt, das wage ich zu bezweifeln. Denn wenn man mit alten Leuten redet, dann wird man auch immer ins Fühler. Und wenn Schopenhauer sagt, die Vergangenheit ist nicht mehr, so stimmt das ja nicht, psychologisch gesehen.
Herr Böhmer, Sie haben, glaube ich, Gegenwartisten Schopenhauer gesprochen.
Ja, das ist natürlich klar. Also jeder, der entweder selbst alt ist oder alte Leute zu Hause hat oder im Pflegeheim besucht, weiß, dass die Erfahrungswerte sich immer mehr in Richtung Vergangenheit verlagern und man da in dieser Vergangenheit, sofern sie in irgendeiner Form, die auch zugänglich ist, erinnerungsgestützt ist, ganz eigene Welten aufbauen kann. Aber Schopenhauers Zeitkonstrukt ist ja im Grunde genial einfach. Also selbst wenn man in der Vergangenheit lebt, kann man das im Grunde wiederum nur in der Gegenwart tun. Denn was in der Erinnerung andrängt an Vergangenheitsbildern, muss in die Gegenwart kommen, um als Vergangenheit empfunden zu werden. Deswegen also dieser für mich durchweg eigentlich durch meine zwei Schopenhauer Perioden sehr eingängiger Satz, dass in der Vergangenheit kein Mensch gelebt hat und in der Zukunft keiner leben wird und nur die Gegenwart zählt. Das heißt, wir müssen uns immer eben in diese Gegenwart hineinzwingen, um diese für uns natürlich ebenso wichtigen zwei Kunstformen der Zeit, also die Vergangenheit und die Zukunft, jeweils zu erleben, beziehungsweise dann darüber zu sprechen, Pläne zu machen oder eben, wie gesagt, in der Welt der Vergangenheit, in den versunkenen schönen Tagen, die mein Liebling Eichendorff sie genannt hat, eben sein Gegenprogramm zu finden und aufzumachen.
Vielleicht kurz dazu, dieser Gedanke, dass ich eigentlich schon bei Augustinus finde, dessen berühmten Reflexionen über die Zeit, wo Augustinus sagt, Vergangenheit und Zukunft gibt es gar nicht. Sondern es gibt immer nur die Gegenwart der Vergangenheit als Erinnerung, die Gegenwart der Gegenwärtigkeit als Erlebnis der Präsenz und die Gegenwart der Zukunft als Erwartung oder als Hoffnung. Ich glaube, das Problem ist, wie sehr wir uns in unserem Leben sozusagen in unserer Gegenwart von diesen Gegenwarten der Vergangenheit oder der Zukunft bestimmen lassen, beeinflussen lassen, darin herumhängen. Es ist ja jetzt, glaube ich, nicht nur so, was individualpsychologisch verstehbar ist, dass ältere oder alte Menschen sehr stark in der Gegenwart der Vergangenheit leben. Also ständig die Vergangenheit präsent haben, sich ständig erinnern und erinnern müssen, weil eben wenig andere Perspektiven vorhanden sind. Es ist ja auch so, dass wir als Kultur einen großen Hang dazu haben, die Gegenwart der Vergangenheit zu beschwören. Denken Sie an die Archivsysteme, die wir aufgebaut haben. Ja? Wir sind ja so besessen davon, das Vergangene gegenwärtig zu halten, dass ja mittlerweile also keine noch so dumme Bemerkung, die irgendwann einmal ins Internet gelangt ist, wieder gelöscht wird. Ja? Das wird präsent gehalten und hat null Bedeutung. Ja? Und wir müllen uns hier sozusagen mit Erinnerung der Vergangenheit in der Gegenwart allmählich zu. Wohin das führen wird, darüber kann man spekulieren. Es gibt ja mittlerweile auch schon Vorschläge, automatische Löschvorgänge, also sozusagen auch das Internet ist als Gedächtnis zu sehen, das vergessen muss. Ja? Und dass man bestimmte Dinge automatisch einfach vernichtet nach einem bestimmten Zeitraum, um nicht ständig daran erinnert zu werden. Und es kann ja auch was Unangenehmes sein, wenn diese Erinnerung nicht aus sich herauskommt, wie beim alten Menschen, sondern wenn diese Erinnerung einem vorgehalten wird. Ja? Also wenn ein Student kommt und sagt, aber Sie haben doch in einer Vorlesung vor 17 Jahren, ja, das steht im Internet, das gesagt, ja, was sagen Sie jetzt dazu? Ich meine, ich habe das längst vergessen, ich sage gar nichts mehr dazu, es war einmal, es ist nicht mehr. Ja.
Ich glaube, da hinten war noch eine Frage. Bitte, ja.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Frage wird. Mir ist noch aufgefallen, Herr Liesmann, Sie haben gesagt, früher gab es Alter, aber selten, wenn auch hohes Alter. Und man hat es hoch geschätzt. Man hat auch die Altersmisanthropie in Kauf genommen, aber das war was Seltenes und man hat Respekt, Würde, Weisheit und so weiter. Senat und so. Wenn wir sehen, heute gibt es ganz viele davon, muss man also sagen, was es viel gibt, ist nichts wert. Was heißt das für die Chance, dass die Wertschätzung des Alters, was man ja gefordert hat, auch wieder einbringen von Erfahrungen in Firmen und diese. Wie stehen die Chancen? Also wenn ich mir das so überlege, schlecht.
Das ist ein Gedanke, muss ich sagen, der mir auch so gekommen ist und mir auch Unbehagen bereitet. Denn es ist in der Tat so, dass diese Wertschätzung des Alters in früheren Zeiten auch damit zu tun hat, dass es selten war und dass die Erfahrungen des Alters, weil sie selten waren, aber gleichzeitig nicht überholt waren, hochgeschätzt waren. Ja? Der alte Mensch wusste Dinge, konnte Dinge berichten, weil er alt war, die man wissen wollte und die man aber sonst nirgendwo zu hören bekam. Ja? Überlegen Sie mal nur, was vielleicht auch noch in der Generation Ihrer Eltern und Ihrer Großeltern und Urgroßeltern, muss man jetzt schon sagen, sozusagen so etwas wie mündliche Überlieferung oder halt familiäre, schriftliche Überlieferung von bestimmten Familientraditionen, Weisheiten, was weiß ich, Weihnachtsgebäckrezepten und dergleichen mehr bedeutet hat. Das ist halt bedeutungslos heute. Halt. Heute gehen Sie da auf diesen Markt und kaufen irgendwas. Ja? Oder lesen es irgendwo nach, weil alles archiviert ist. Sie brauchen das nicht mehr. Ja? Sie brauchen diese Form von Erinnerung, von Wissen, von Fähigkeiten nicht mehr. Und je mehr wir dem auch glauben, dass die Arbeitswelt sich rasant wandelt, dass alle 2, 5, 6 Jahre das gesamte Wissen, alle Technologien verändert sind, ausgetauscht werden, desto mehr schwindet natürlich sozusagen schwinden Fähigkeiten und Erinnerungen von älteren Menschen, die aber gleichzeitig, haben Sie völlig recht, nicht mehr selten sind, sondern die Mehrheit sind. Deswegen haben wir so ein ambivalentes Verhältnis. Ich denke, es gibt hier nur 3 Strategien, um dem zu begegnen und es zu entschärfen. Weg kriegen wir das Problem nicht mehr. Aber zu entschärfen. Das eine ist, wir müssen auch ganz bewusst zeigen und auch Felder suchen, wo die Erfahrung von älteren Menschen nicht gegenstandslos ist. Ja? In der Computertechnologie ist sie gegenstandslos, im Bereich der sozialen Beziehungen nicht, denn die ändern sich nicht so rasch. Ja? Es gibt Kenntnisse, es gibt Fähigkeiten, es gibt Erinnerungen, nicht nur von Zeitzeugen, sondern generell, die wertvoll sind. Das sollten wir wieder stärker betonen. Wir sollten auch wieder betonen, dass wir unseren Blick auf die Gegenwart schärfen können, wenn wir als Kontrastprogramm dazu uns anhören, wie es früher war. Nicht aus nostalgischer Sehnsucht nach den guten alten Zeiten, sondern einfach, um unseren Blick schärfen zu können. Wir können Dinge nur scharf sehen, wenn sie einen Kontrast haben. Wenn alles in einen Einheitsbrei verschwimmt, sehen wir nichts mehr. Also so gesehen, finde ich, haben die Erinnerungen von alten Menschen einen ganz, ganz wertvollen Erkenntniswert für die Diagnose der Gegenwart und die Perspektiven der Zukunft. Und das Dritte, was ich glaube, was uns einfach klar werden muss, und das sollte zu dieser Wertschätzung führen, sofern wir nicht krank werden oder durch einen Unfall zu Schaden kommen, werden wir alle alt werden. Das heißt, wir sprechen, wenn wir die alten Menschen sprechen, immer über unsere eigene Zukunft, notwendigerweise. Und es verwundert mich immer, dass in den gegenwärtigen auch Debatten über Demografie, über Pensionsreform, über soziale Entwicklungen so getan wird, als wären die Alten und die Jungen, das sind zwei Klassen von Menschen, die sich jetzt gegenüberstehen und die sich nicht verändern werden. Ja? Die Alten nehmen den Jungen etwas weg. Ja, Sie kennen diese, nicht? Also die Alten betrügen die Jungen um ihre Zukunft, sagte ein Jugendsprecher einer Regierungspartei. Hat der nicht daran gedacht, dass die Jugendsprecher von Regierungsparteien sind ja meistens schon im betagten Alter, wie Sie wissen? Hat der nicht daran gedacht, dass das in 10 Jahren mit ihm auch schon so weit sein wird? Ja? Das heißt also, das ist ja sozusagen immer unsere, nicht, also ich kenne sozusagen Pensionsreformer, die sind ungefähr ein Jahr vor Pensionseintritt, ja, und kriegen euphorisch glänzende Augen, wenn sie über Pensionskürzungen reden dürfen. Ja? Also er ist davon persönlich nicht betroffen, nicht? Wahrscheinlich. Aber ansonsten frage ich mich also, wie sehr sind wir also hier verhaftet, diesem Jugendlichkeitsbild, dass wir tatsächlich glauben, wir altern offensichtlich nicht und die Alten sind immer die anderen. Ja? Glaube ich, das ist sozusagen etwas, was uns klar werden muss, dass das Alter eine Perspektive ist, die wir alle haben werden und die deshalb im Interesse von allen liegt, ja? Dass diese Lebensphase oder diese Lebensphasen, ich bin ja eher wieder, plädiere eher zur Rückkehr einer Philosophie der Lebensphasen. Ja? Das ist ganz interessant, dass die Antike, wo die Menschen durchschnittlich wesentlich geringere Lebenserwartung hatten, ein menschliches Leben in bis zu 10 Phasen eingeteilt hat. Ja? Kindheit, Jugend, dann Adoleszenz, frühes Mannesalter oder frühes Erwachsenenalter, Erwachsenenalter, reifes Alter, dann das Alter und dann letztlich als letztes Stadium das Greisenalter. Wenn wir heute von Alter sprechen, meinen wir immer nur das Greisenalter. Ja? Und man kann sagen, also vom reifen Erwachsenenalter, also sagen, sind verschiedene Phasen, die auch unterschiedlich gekennzeichnet sind, wo man unterschiedliche Fähigkeiten noch hat. Das sollte man, glaube ich, wieder in Erinnerung rufen, um hier auch so eine, wir werden eine Kultur des Alterns und des alten Menschen brauchen, notwendigerweise brauchen müssen, sonst werden wir das Problem nicht bewältigen. Eine Gesellschaft, bei der 50%, die Hälfte, ja, über 60 Jahre sein wird, ab etwa 2020 oder 2030 in Österreich und keine Theorie des Alters hat und keine Theorie, wie man als alter Mensch lebt, sondern immer nur sagt, versucht so lange jung zu bleiben, wie es geht. Ja. So eine Gesellschaft wird das Problem nicht bewältigen.
Gibt es noch Fragen?
Da vorne erst.
Ja, bitte.
Ich fand es sehr interessant mit Ihrer Schandmaulkompetenz, die Sie davon gesprochen haben und gleichzeitig uns erzählt haben, dass Schopenhauer großes Interesse am Ruhm in der Nachwelt hatte. Wenn wir das jetzt beides zusammenführen, müssen wir ja Sorge haben, nicht wahr? Dass die Alten ihre Schandmaulkompetenz ja gar nicht richtig benutzen, weil sie immer Sorge darum haben, wie sie dann in der Nachwelt dastehen werden. Bedeutet das nicht, dass unser Alter, das wir so hoch leben lassen wollen, vielleicht doch nicht so wertvoll ist? Weil es ja immer doch wieder mit Blick auf die vielleicht nicht selbst, aber durch die anderen erlebte Zukunft agiert?
Was Schopenhauer betrifft, haben Sie ja sicher recht. Ich würde sagen, es muss ja nicht jeder so ruhmsüchtig sein wie Schopenhauer. Und man kann ja vielleicht auch davon ausgehen, dass die Nachwelt, ja, das, was man mit dieser Schandmalkompetenz Ungehöriges formuliert, vielleicht besser schätzt als die Mitwelt. Ja. Man kann ja auch damit rechnen, dass vielleicht die Menschen auch irgendwie dann aus dieser Distanz heraus klüger werden. Das Entscheidende ist, man hat keine persönlichen Konsequenzen mehr zu fürchten. Oder nicht mehr so, dass man jetzt da, weiß Gott, wie betrübt sein müsste, zumindest im Rahmen dessen, was eben Lebensplanung, was Karriereerwartungen und dergleichen mehr betrifft. Ja. So gesehen, glaube ich, kann es schon etwas Befreiendes sein von diesem Druck, der auf einen jungen oder jüngeren Menschen lastet, der immer noch vorne blicken muss, von diesem Druck entlastet zu werden. Das muss nicht automatisch bedeuten, dass man nicht mehr an die Zukunft, vor allem nicht mehr an das Nachleben denkt. Aber diese Form des Ruhms, von der Schopenhauer noch fasziniert war und die sozusagen ihre Wurzeln in diesem antiken Denken hatte, ist ja vielleicht bei uns gar nicht so weit verbreitet. Sie kennen ja die gegenwärtige, noch immer aktuelle Form, 5 Minuten berühmt sein, Andy Warhol. Ja, es genügt einmal bei Helden von heute, oder wie das heißt, aufgetreten zu sein, und das reicht für den Rest des Daseins. Ne?
Weitere Fragen? Bitte. Bisschen lauter, bitte. An wen richtet sich die Frage?
Für einen beiden.
An beide. Herr Böhmer, und Sie?
Also ich habe den letzten Satz habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Akustisch.
Meditation, Gelassenheit?
Ja, das kann man sicherlich, wenn man bereit ist, es so zu sehen, das als einen Vorteil des Alters sehen, dass man die Konzentrationsfähigkeit und Kontemplationsfähigkeit hat. Aber das, auch das ist im Prinzip ja natürlich ein Geschenk, das so lange währt, wie es denn währt. Also wenn man dann zum Beispiel eben diese Konzentrations- und andere Fähigkeiten entrissen bekommt, von wem auch immer, wer dahinter stehen mag. Und also wie ich es erlebt habe, dass denn also ungeheuer präsente alte Leute auf einmal innerhalb von einer Stunde, wie es scheint, überhaupt nicht mehr präsent sind. Oder was noch schlimmer ist, wenn also wobei muss ich jetzt gestehen, also das ist jetzt vielleicht nicht so ganz spannend, aber ich will es nur kurz erwähnen, dass ich also nicht nur im Laufe der Zeit älter und wunderlicher werde, sondern mich selber auch beobachte bei diesen, habe ich jetzt was vergessen und also wirklich so eine Form von einer gewissen Kauzigkeit, wenn man das positiv sieht, aber eigentlich auch einer tiefen Angst erlebe, dass diese ganze, zum großen Teil ja wunderbare Geistigkeit, die uns mitgegeben worden ist, egal was man daraus macht, dass die eben auf einmal entrissen wird. Und das waren für mich so eigentlich ganz deprimierende Erfahrungen, die ich, obwohl ich lange Zeit eigentlich dann zu einem unerschrockenen Optimismus geneigt habe, mich, je älter ich werde, das macht mich dann also immer, also zunehmend traurig, dass ich einfach das Gefühl habe, das, was ich mir früher vorgestellt habe, dass ich vielleicht irgendwann mal getröstet hinüber marschiere, wohin auch immer, das ist, ob ich mich nun konzentriere und anstrenge und meditiere, das wird immer weniger. Also ich bin nicht getröstet und ich sehe im Grunde eigentlich, auch wenn ich jetzt was anderes vorgelesen habe, also eigentlich sehe ich nur ein Dunkel. Und ich glaube, wenn ich da auf meinen Schlusssatz zurückkomme, dass wenn an mein Grab geklopft würde, also ich wäre ganz dankbar und würde sagen, ich warte seit einiger Zeit, holt mich hier wieder raus, weil ich eben also diesen Glauben, den ich früher mal ansatzweise hatte, je älter ich werde, nicht habe. Aber ich glaube, jetzt habe ich auf weitschweifige Weise Ihrer Frage nicht geantwortet. Bitte um Entschuldigung.
Bitte.
Woher kommt eigentlich bei Pessimisten Schopenhauer die Sicht des Todes, die wir als alles eher als pessimistisch ansehen können? Steckt da dahinter sicher nicht eine religiöse Überzeugung, aber eine metaphysische Sehnsucht, die das innerste Wissen des Menschen eigentlich ausdrückt?
Also ich würde sagen, rein logisch kann ja überhaupt nur ein Pessimist eine positive Auffassung vom Tod haben. Weil der Pessimist ist ja deshalb Pessimist, weil er das Leben für furchtbar hält. Nicht den Tod, ja, das Leben. Und Schopenhauer war ja der Überzeugung, er schreibt das auch ganz dezidiert, mit deutlicher Spitze gegen Leibniz. Leibniz war ja der Überzeugung, wir leben in der besten aller möglichen Welten. Was Schopenhauer fürchterlich empört hat. Und er schreibt, das ist das Gegenteil, ist der Fall, wir leben in der schlechtesten aller Welten. In der schlechtesten aller Welten. Und das lässt sich auch ganz schnell beweisen, denn es war wirklich ein brillantes Argument, dass die ganzen Debatten, die wir heute führen über ökologische Katastrophen, über Klimakatastrophen und dergleichen mehr schon vorwegnimmt. Und er bringt auch ähnliche Beispiele übrigens schon, Mitte des 19. Jahrhunderts. Denn er schreibt, wäre diese Welt nur um ein wenig schlechter, ja, dann gäbe es hier kein menschliches Leben. Also genau das, was ja auch Naturwissenschaftler fasziniert, ja, dass diese Art von intelligentem Leben sich hier entwickelt hat, unter Bedingungen entstanden ist, ja, die so eng sind und deshalb auch so selten sind, dass wir wissen, würden die Durchschnittstemperatur auf dieser Erde auch nur um einige Grade sinken, hätten wir Schwierigkeiten. sinkt sie um 10 Grad, gibt es uns nicht mehr. Ja? Würde der Sauerstoffgehalt in dieser Atmosphäre nur um ein paar Prozentpunkte sich verdünnen, gibt es uns nicht mehr. Das heißt, wir haben nach unten keinen Spielraum. Und wenn man nach unten keinen Spielraum hat, dann ist man auf der Talsohle, auf der schlechtesten aller Welten. Es kann keine schlechtere Welt geben, außer einer, in der es kein Leben gibt. Das ist uninteressant, was das eine Welt ist, weil nur wo es Leben gibt, stellt sich die Frage noch gut oder schlecht. Ja? Das heißt, das verschob man aber das Schlag, die schlechtesten aller Welten. Und gleichzeitig war er zutiefst davon überzeugt, das war auch seine Jugenderfahrung aufgrund seiner Europareisen, wo er eben nicht Sightseeing in den Stadtzentren gemacht hat, sondern wo er sich die Fabriksanlagen angesehen hat, muss so einen Eindruck gehabt haben, so wie wenn wir heute in die dritte Welt fahren und die Slums durchforsten und nicht die Hochhäuser, also wirklich nicht nach Shanghai fahren, sondern in die Bergwerke fahren, in die chinesischen. Und da war er überzeugt davon, dass der Mensch ist ein zum Leiden verurteiltes Wesen. Ja? Und alles das, was uns am Leben erhält, ist eigentlich nichts anderes als Leid. Und wir sind nicht geboren, um glücklich zu werden. Und auch da hat er sozusagen ein unglaublich ein logisches Argument gefunden, das eigentlich unwiderleglich ist. Auch in einer Gesellschaft, die sehr viel Sicherheit, sehr viel Wohlstand, sehr viel Glücksmöglichkeiten sich geschaffen hat und erarbeitet hat wie unsere. Aber, sagt Schopenhauer, und das ist wirklich unwiderleglich, egal ja, wie viel Glücksmomente wir auch in einem Leben anhäufen mögen, es genügt ein Schicksalsschlag, um uns für immer unglücklich zu machen. Ja? Das heißt also, es gibt auf der einen Seite keine Garantie, was immer ich tue, ja, welche Befriedigung ich immer suche, wie viel Reichtümer ich auch anhäufe, es gibt keine Garantie, dass man es wirklich glücklich macht. Im Rückblick weiß man, es gibt nur wenige wirklich Momente im Leben, wo man sagen kann, das ist glücklich, aber es gibt sozusagen die Garantie dafür, dass alles das jederzeit grundlegend zerstört werden kann. Es genügt eine Naturkatastrophe, es genügt unerklärliche Krankheit, es genügt ein blöder Zufall, man geht über die Straße und jemand kann sein Porsche nicht einbremsen und das Glück einer Familie ist einfach weg, zerstört, für immer. Ja, und zwar wirklich für immer. Ja, was wiegt das für immer auf die Potenzialität, dass man einmal in einer Nacht in seinem Leben vielleicht glücklich sein kann? Ja, für Schopenhauer war das klar, es ist eine Rechnung, die kann nie aufgehen, weshalb für ihn unsinnig war, nach Glück zu streben, sondern das Einzige, was man streben konnte, war, das Maß des Leides, das wir erdulden müssen, so gering als möglich zu halten. Und jetzt kommt der besondere Point und der eigentliche Leid, sozusagen Leidenstreiber, ist es nicht die böse Umwelt, sondern es sind wir selber. Das sind die Triebe, die wir nicht und nicht in den Griff bekommen. Das ist dieser Wille, der uns immer weiter dazu treibt. Wenn wir eh wissen, es bringt nichts, mach's nochmal sein. Ja? Tu's nochmal. Man könnte auch aufhören mit dem Ganzen, aber nein, das geht nicht. Ja? Und deshalb war ja seine vom Buddhismus inspirierte Utopie, wir müssen in einen Zustand sozusagen der Gelassenheit, der Distanz zu dieser Triebhaftigkeit unserer Natur kommen, wir müssen sozusagen das versuchen zu beruhigen. Ja, diese Idee des Quietivs, des Beruhigungsmittels, und zwar eines geistigen Beruhigungsmittels, keiner Droge, das war für ihn ganz wichtig. Und deshalb sah er in der Kunst ja, eine dieser Möglichkeiten, schon hier in diesem irdischen Leben zu einer gewissen Form von Leidfreiheit zu kommen, weil er glaubte, dass die Kunst so eine Attraktion hat, so eine Kraft hat, uns geistig zu binden, dass wir darüber sozusagen die Bedürftigkeiten unseres Leibes einfach vergessen. Und das ist ein schöner Gedanke für alle Kunstliebhaber.
Gibt's? Ja, bitte. Bitte.
Noch einmal.
Da würde mich interessieren, warum wir in der Kunst
mehr
auf das Vergangene schauen, oder wir haben Europa, aber so tut es nicht aus, als auf das Gegenwärtige, das, was jetzt einfach ist. Also warum, ich sage jetzt nur ein Beispiel oder Musik, warum strebt man hören wir mehr eine Musik, die 300 Jahre alt ist, als das, was jetzt passiert, hier und jetzt?
Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Ja, also ich denke, man kann in Gegenwartskunst sich genauso verlieren und sich genauso geistig entzünden wie Schopenhauer an der Kunst seiner Zeit. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich, könnte man sagen, gibt es natürlich durch die Jahrhunderte hindurch geadelte, oder weil es jemand durchgesetzt hat, Kunstwerke, wo eben diese Kraft, die uns ja, Schopenhauer verlangt von einem Kunstwerk sehr viel. Ja? Schopenhauer verlangt von einem Kunstwerk, dass es so viel sinnliche Präsenz hat, so viel Kraft hat und so viel geistige Anregung hat, dass wir in der kontemplativen Versenkung in dieses Werk tatsächlich uns selber vergessen. Ja? Und dann suchen Sie einmal in der Zeit zwischen Kunstwerke, die das schaffen. Ja? Vielleicht findet man eben, weil eben das Reservoir der Kunstwerke, die die Menschen in den letzten 2.000, 3.000 Jahren hervorgebracht haben, einfach größer ist, ja? Als das, was wir gegenwärtig innerhalb eines ganz winzigen kleinen Zeitabschnitt imstande sind hervorzubringen. Vielleicht ist deshalb die Kunst der Vergangenheit auch in dem Sinn attraktiver, weil wir ja nur ohnehin das tradieren, was diese Ausdruckskraft hat. Von der Gegenwart wissen wir es noch nicht, was wirklich uns so bannen kann und auch zukünftige Generationen wird bannen können. Das wäre sozusagen mein Versuch, das zu erklären, aber das spricht nicht prinzipiell gegen die Gegenwartskunst. Ja, jede Zeit hat ihre Kunst, die auch diese Aufgabe imstande ist zu erfüllen, die Schopenhauer ihr zudiktiert hat. Ja, und er hat ja auch zeitgenössische Kunst gesehen.
Vielleicht darf man nur kurz ergänzen, dass Schopenhauers Ästhetik ja dreigeteilt ist. Also die Kunst ist im Grunde die eigentlich am untersten angesiedelte Form, wo man sich vergessen kann. Dann kommt die Literatur, da hat also er relativ...
Kunst, viele die Kunst ist verstanden.
Und am allerhöchsten und das für mich auch immer am nachvollziehbarsten ist halt die Musik, in der man sich vollkommen verlieren kann. Und da lässt Schopenhauer dann natürlich, also seine Geschmacksschwerpunkte der damaligen Zeit hat, im Grunde anklingen, dass da jeder das Recht hat, sich in der Musik zu verlieren, die es ihm ermöglicht. Und das ist das Schöne, also wer das hier erlebt hat, ich fand das auch immer also sehr einleuchtend, dass Musik eigentlich, obwohl ich mich da als Literat mehr schlecht als recht abmühe, also zum Musiker hat es nie gereicht, aber Musik ist das tatsächlich, wo was auch immer, ob es nun der Wille ist oder was auch immer, uns in der Lebensform erhält und zum Sinnen und zum Schreiben und zum Denken bringt. Musik ist das treibende Element, das auch ja, das Vergessen dann ermöglicht.
Bitte.
Ich glaube, diese sprichwörtliche Beste aller möglichen Welten muss man aus heutiger Sicht vielleicht auch mathematisch betrachten. Ich habe gehört von CERN-Physikern, dass die Verhältnisse von Materie und Antimaterie eine Milliardstel Sekunde nach dem Big Bang dermaßen perfekt austariert waren, dass man wirklich zu der Auffassung gelangen könnte, Gott hat die Top-Variante gewählt, aber mathematisch gesehen, nicht moralisch.
Das war ja übrigens schon die, das hat der Schopenhauer bei Leibniz missverstanden, das war übrigens schon die Idee von Leibniz. Leibniz hat ja die Beste aller Welten nicht im moralischen Sinn gemeint, sondern genau in diesem mathematischen Sinn. Ja? Seine Überlegung war, ein Gott, der ja nicht übelwollend ist und allmächtig ist, kann nur eine Welt schaffen, das Optimum darstellt. Ja? Und wenn uns an dieser Welt etwas nicht gefällt, dann bedeutet das nur, dass jede andere Welt trotzdem schlechter wäre als diese. Das ist die gegenteilige Position von Schopenhauer. Ja? Jede andere Welt wäre schlechter. Und Leibniz geht sogar so weit zu sagen, und das hat ja viele irritiert, und Voltaire hat sich lustig gemacht darüber, weil Leibniz hat dann schon das moralische Problem mit einbezogen, wenn er gesagt hat, dass eine Welt, in der es das Böse nicht gäbe, wäre objektiv schlechter als eine Welt, in der es das Böse gibt, scheint auf den ersten Blick absurd zu sein. Auf den zweiten Blick hat Leibniz völlig recht, wenn ich davon ausgehe, dass das Böse die Freiheit zur Voraussetzung hat. Ja? Und das bedeutet, dass eine Welt, in der es Freiheit gibt, ist besser als eine Welt, in der es keine Freiheit gibt. Ja? Aber eine Welt, in der es Freiheit gibt, muss auch riskieren, dass es das Böse geben kann. Ja? Also ist das Böse zwar ein Übel, aber insgesamt, systemtheoretisch betrachtet, ist so eine Welt besser als in der alles sozusagen durchdeterminiert ist und es dieses Moment der Freiheit nicht gibt. Ist ein unglaublich faszinierender Gedanke, aber ursprünglich hat er so mathematisch, hat er auch das reingeschrieben in die Theodizee, mathematisch sozusagen argumentiert, man muss das Optimum in einem mathematischen Sinne verstehen, was er hier gemeint hat, nicht in einem moralischen Sinn.
Ja, aber er hat auch so ähnlich argumentiert.
Töne,
ja, natürlich, ja.
Inhalten,
ja,
muss, weil ich,
ja,
sonst eben kein gutes Bild vor mir habe.
Richtig, ja. Es gilt ja nicht nur der Satz, nicht nur der Satz, ohne Licht kein Schatten, sondern auch ohne Schatten kein Licht. Ja, ja, sicher. Ja, ja. Er hat viele Namen für seine Pudels gehabt. Ja.
Atma,
also noch dessen Lebensgeist der indischen Philosophie.
Er hat ihn ja auch im Testament berücksichtigt,
ja,
wie sich das gehört.
Gibt es noch Fragen? Wenn nicht.
Mensch hat er ihn nur in der Öffentlichkeit genannt, dass er ein Gasthaus war, wo er Mittag gegessen hat und am Nebentisch irgendwie Leute wieder blöd redet. Ja. Dann hat er demonstrativ gesagt: Komm, Mensch, wir gehen jetzt. Das klingt natürlich gut.
Bitte.
Wenn man heute die Medienlandschaft beobachtet oder liest, dann liegt sie eigentlich in ihrer Philosophie der Schopenhauerschen Weltdarstellung sehr nahe. Oder man liest also nur, wie viele Vergewaltigungen, wie viele Unfälle waren und so, was alles passiert ist. Aber dass irgendwelche erfreulichen oder schönen Dinge passieren, davon hört man eigentlich wenig.
Richtig, ja. Und nicht nur liegt das ganz auf der Schopenhauerschen Linie, sondern Schopenhauer hat das selber gemacht. Schopenhauer hat, um sein negatives Weltbild zu bestätigen, er hat ja 6 oder 7 Sprachen gesprochen, hat alle großen europäischen Zeitungen durchforstet und sich genau alle diese Meldungen, ja, von Überfällen, Massakern, Vergewaltigungen, Aufschlitzungen übelster Art, ja, der hat das sich fein säuberlich herausgeschnitten und gesammelt, als Bestätigung für den wahren Charakter des Menschen. Es ist eine Fundgrube natürlich. Ja. Und man muss sagen, das waren damals so zwischen 1840 und 1860, gemessen an dem, was wir im 20. Jahrhundert auf dem Gebiet geleistet haben, waren diese schopenhauerischen Mörder und Vergewaltiger, das waren ja Dilettanten. Ja. Er hat das 20. Jahrhundert nicht gekannt. Ja. Er hat nicht gekannt, was wir auf dem Gebiet der Menschenvernichtung produziert haben. Ja.
Eine letzte Frage noch.
So schön es ist, wenn wir Kunst betrachten oder Musik hören und darin aufgehen, aber ich glaube, wir müssen ja auch, also Kulturgeschichte wieder betrachtet mal, wir müssen auch tätige Menschen sein. Gibt es von Schopenhauer irgendwelche Bildungs- oder erziehungspolitischen Ansätze, wie etwa von Hubert oder Schiller? Kann ich jetzt den moralisch guten, täten guten Menschen gestalten oder machen?
Also jetzt gibt es, soweit ich weiß, aber vielleicht weiß der Herr Böhmer besser Bescheid, von Schopenhauer auch keine systematischen Ansätze zu einer Pädagogik. Aber es gibt natürlich immer verstreute Bemerkungen, die natürlich auch sehr stark mit seinem eigenen Bildungsgang zu tun haben, der ja nicht uninteressant war, weil er war ja nicht sozusagen der im klassischen Sinn Gebildete, als der uns erscheint, wenn er schreibt. Er lobt zum Beispiel, und da argumentiert er fast wie Humboldt, er lobt sozusagen die Kenntnis der antiken Sprachen. Ja, auch in diesem Alters, in diesem Senilia, findet sich ein Satz, den habe ich hier erspart, ja, wer nicht Latein kann, ist Böbel. Ja? Und noch besser wäre es, wenn man Griechisch kann. Ja? Und zwar jetzt nicht aus Dünkel, sondern weil er sagte, durch diese Sprachen erschließt man sich einfach einen kulturellen Kosmos. Ja? Also nicht, weil Latein einmal die Lingua Franca war, so wie heute Englisch. Ja? Wenn man Englisch kann, erschließt man sich die Kommunikation mit dieser Welt, aber man schließt sich dadurch keinen besonderen kulturellen Kosmos. Mit Latein und Griechisch erschließt man sich sozusagen alle Grundlagen der europäischen Kultur. Deshalb, und da muss man ja dazu wissen, Schopenhauer ist in kein humanistisches Gymnasium gegangen, er ist in eine kaufmännische Schule gegangen, hat die Schule abgebrochen, hätte er das Geschäft seines Vaters übernehmen sollen, hat sich dann nach dieser paradigmatischen Europareise entschlossen, nicht Kaufmann zu werden, und sich dann mühselig selbst und durch Privatlehrer diese Bildung beigebracht. Ja? Und hat, das war wirklich, da muss ein großes Sprachtalent gewesen sein, und hat dann einfach sozusagen auch, wenn er Bücher lesen wollte, die ihn interessiert haben, die Sprache gelernt. Spanisch zum Beispiel, um Gracian zu lesen. Englisch, Französisch hat er beherrscht. Latein, Griechisch hat er sich zum Teil selber beigebracht oder durch Privatlehrer, um sich diesen Kosmos zu erschließen. Das heißt also, Bildung war für Schopenhauer ganz, ganz eng verknüpft mit Sprachbildung. Dann war er einer derjenigen, der schon sehr früh sehr viel gereist ist, also diese Form von Bildung durch Erfahrung im wortwörtlichen Sinn propagiert hat, wenn auch mit unterschiedlichen auch negativen Erfahrungen, die man freies natürlich immer machen kann. Er ist erst in der zweiten Phase seines Lebens zu diesem eher stationären Einsiedler oder Sonderling in Frankfurt geworden. Vorher war er ziemlich viel in Europa unterwegs. Und das Dritte, was man vielleicht sozusagen zu seinen Bildungsideen sagen kann, das ist natürlich das aus dem, was schon gesagt wurde, natürlich die ästhetische Bildung für ihn ganz wesentlich war, parallel mit der naturwissenschaftlichen Bildung. Er war einer der Ersten, der sozusagen diese naturwissenschaftliche Bildung selbst versucht hat, sich anzueignen und betont hat, aber eine philosophisch verstandene Naturwissenschaft. Ja. Er hat eine Naturwissenschaft verachtet, die nur rechnet, die nicht denkt. Ja. Sondern er brauchte sozusagen alle diese naturwissenschaftlichen Theorien der Physik, der Chemie, der Kosmologie, waren für ihn sozusagen nur dann, wenn sie philosophisch durchdacht worden sind. Und man darf ja nicht vergessen, dass er debütiert hat und auch dissertiert hat, als Schriftsteller debütiert hat und dissertiert hat mit einer physikalisch-optischen Arbeit über die Farbenlehre. Das ist jetzt nur für Insider interessant. Wie Sie wissen, hat Goethe geglaubt, dass sein allerwichtigstes Werk, das er geschrieben hat, weder der Faust war, noch der Werther war, noch Wilhelm Meister war, oder Gott, die Wahlverwandtschaften, übrigens ein Plädoyer für Schopenhauers Polygamie, oder zumindest den Partnertausch, sondern die Farbenlehre. Ja? Und Schopenhauer und Goethes Farbenlehre war gegen die Newtonsche Farbenlehre gerichtet. Ja? Und Schopenhauer als junger Mann, selbstbewusst, wie nur junge Menschen sein können, das gehört auch zum Alter dazu. Bescheiden wird man erst im Alter. Als junger Mensch darf man und muss man unbescheiden sein. Und Schopenhauer als junger Mensch war überzeugt davon, beide irren sich. Sowohl Newton als auch Goethe. Ja? Und er hat die richtige Farbenlehre. Ich bin kein Optiker, ich kann jetzt nicht referieren, was da wirklich drinnen steht. Er hat die richtige Farbenlehre. Ich habe nur gelesen, den Brief, mit dem der, was weiß ich, 20-jährige, 19-jährige Schopenhauer seine Farbenlehre den damals ja weltberühmten Goethe überreicht. Sehr geehrter Herr von Goethe, ich darf Ihnen hiermit meine Farbenlehre überreichen oder übersenden, mit der die wichtigsten Ihrer Irrtümer korrigiert sind. Sie können sich vorstellen, dass Goethe daraufhin keinen Grund sah, diesen jungen Mann zu fördern.
Ja,